Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Mehr Geld für ein grösseres Angebot oder wie der Zürcher Verkehrsverbund das nächste Jahr bewältigen will. Ein Aktienpaket, das nicht mehr erwünscht ist oder wieso die Pensionskasse von Stadt Zürich ihre BP-Titel verkauft. Ein Freilufttheater von besonderer Art oder wie das Buchenmirchel ein halbes Dorf auf eine Premiere hinfiebert. Und nächste Ausfahrt Regionaljournal, unsere Sommerserie führt uns heute zu einem Wildübergang im Kanton Thurgau. Das Wetter morgen. Der Tag wird wechselhaft mit Regen. Am Nachmittag wird es dann freundlicher bei 21 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Der Zürcher Verkehrsverbund braucht mehr Geld. Fürs nächste Jahr soll der Kantonsrat einen Rahmenkredit in Höhe von 390 Millionen Franken bewilligen. Das schlägt der Regierungsrat vor. Nötig ist das, um die Kosten zu decken, wo das immer grössere Angebot entsteht. Barbara Seiler.
390 Millionen Franken, das sind 19 Millionen mehr, als der ZVV für dieses Jahr zur Verfügung hat. Nötig ist das zusätzliche Geld, weil Ende Jahr die dritte Etappe von der Glattalbahn in Betrieb geht, erklärt die Sprecherin vom ZVV, Beatrice Hennes.
Es ist so, wenn ein Angebot im Betrieb nimmt, dass das Kosten verursacht, Betriebskosten verursacht. Fast kein Angebot ist kostendeckend im Regionalverkehr. Und wir hoffen natürlich schon auch, dass ein Teil durch Ticketeinnahmen dann gedeckt wird.
Allerdings ist die Finanzlage vom Kanton angespannt und er muss überall sparen. Da stellt sich die Frage, ob der Kantonsrat den Wunsch vom ZVV nach mehr Geld erfüllt.
Wir hoffen das sehr. Wir versuchen auch wirklich nur dort auszubauen, wo es nötig ist und auszuweisen, dass es nötig ist, dort, wo Kapazitätsengpässe bestehen, wo es für Kunden wirklich unangenehm auch ist zum Pendeln heute und nicht einfach Querschüsse machen im Land und irgendwo auszubauen, wo man den Bedarf nicht ausweisen kann.
Meint Beatrice Hennes, falls das Geld nicht käme, müsse der ZVV schauen, wo er Geld sparen kann.
Dass man ein neues Angebot jetzt wie Glattalbahn nicht in Betrieb nimmt, nachdem die Infrastruktur, eine teure Infrastruktur schon gebaut worden ist, das kommt eher nicht in Frage, aber man müsste wahrscheinlich schauen, wo sonst noch Sparpotenzial liegt.
Weiter in Zukunft geschaut, will der ZVV aber an seiner Strategie festheben und das Angebot weiter ausbauen. Er rechnet damit, dass er bis 2016 ein Viertel mehr Passagiere muss befördern als heute.
Eine außergewöhnliche Massnahme nach einer außergewöhnlichen Katastrophe. Die Pensionskasse von Stadt Zürich hat nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko ihre BP- und Transocean-Aktien verkauft. Obwohl die Aktien nur gerade 0,2% vom Anlagevermögen ausmachen, sind sie im Portfolio der Pensionskasse nicht mehr erwünscht. Fanny Kerstein.
Dass die Stadt einzelne Titel aus ihrem Anlageportfolio verkauft, sei sehr selten, sagt Jürg Dobler, stellvertretender Leiter vom Anlagebereich der Pensionskasse in Zürich.
Weil grundsätzlich tun wir sehr passiv orientiert investieren und zwar eben in breit diversifizierte Portfolios hinein.
Das heisst, die Anlagekommission kümmert sich normalerweise nicht um einzelne Titel. Jetzt aber sind der Anlagekommission die Aktien von BP und Transocean zu heiss geworden.
Der Grund dafür war im Wesentlichen einfach die hohe Unsicherheit, was die Katastrophe für Umwelt und auch die Firma BP schlussendlich bedeuten werden. Und man hat einfach die damit verbundenen Risiken im Interesse der Sicherten nicht wollen tragen.
In erster Linie müssen die Aktien also für die Versicherten nachhaltig und sicher sein. Die Kriterien haben BP und Transocean Aktien nicht mehr erfüllt. Moralische Überlegungen, sagt Jürg Dobler, haben beim Verkauf aber auch eine Rolle gespielt.
Zürcherinnen und Zürcher können definitiv über die Volksinitiative «Nein zum Sterbetourismus» abstimmen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde dagegen abgelehnt. Allerdings hat das Bundesgericht nur einen formalen und keinen inhaltlichen Entscheid gefällt. Es hat also nicht die Frage geklärt, ob die Anliegen der Initianten überhaupt umgesetzt werden könnten oder ob sie gegen das Bundesgesetz verstoßen, so wie das die Gegner behaupten. Die Initiative verlangt, dass nur die Personen dürfen Sterbehilfe in Anspruch nehmen, die seit mindestens einem Jahr im Kanton Zürich leben. Sie wollen so den Sterbetourismus eindämmen. Das grösste Kursschiff auf dem Zürichsee ist wieder unterwegs. Die MS Helvetia kann seit einer knappen Woche wieder Passagiere aufnehmen. Die Zürichseeschifffahrtsgesellschaft hat einen entsprechenden Bericht vom Radio Zürichsee bestätigt. Die Helvetia war für fast 2 Monate in Reparatur, weil ein Propellerflügel abgebrochen ist. Im kleinen Dorf Buch am Irchel zwischen Winterthur und Flach herrscht der Ausnahmezustand. Das halbe Dorf hat sich nämlich wieder zusammengetan, um ein Freilichtspiel aufzuführen. Jetzt sind die letzten Vorbereitungen im Gang. Montabend feiert die bekannte Schweizer Sage «Die schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf Premiere. Der Peter Fritsche war der Hauptprobe.
Eine Spinne?
Die Spinnen im Gesicht der Bäuerin Christine hat schon ganze Generationen das Fürchten gelehrt. Und Gotthelf seine schaurige Sage über ein Bauerndörfli, wo für seinen Herrscher ein Ritter 100 Buchen pflanzen muss, damit der seinen Schatten hat. Und wo sich die armen Bauern darauf aber mit dem Teufel einlösen, um die scheinbar unmögliche Aufgabe zu lösen, die Sage wird jetzt also das Buch am Irchel auf einer Waldlichtung wieder zum Leben erweckt. Das Gelände ist eigentlich wie gemacht für die Aufführung. Es steigt ziemlich steil an. Zu oberst oben ist die Burg vom Ritter und unten ist das Bauerndörfli aufgebaut. Und dort steht auch die Zuschauertribüne. Geschrieben und inszeniert hat das Stück der Sekundarlehrer Thomas Ganz.
Die Inszenierung ist gegangen. Was schwierig ist, was ich unterschätzt habe, ist die vielen Massenszenen. Also ich habe Volk, etwa 50 Leute, und die sind eigentlich der Hauptdarsteller und die müssen sehr viel arbeiten. Wenn du umeinander rennen und bis 50 Leute funktionieren und bis alle ineinander greifen, wie ein Zahnrädchen ineinander, das braucht sehr viel Einsatz. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, aber ich denke, jetzt sind wir unterdessen so weit.
Ich bin Berta, ich bin eine Bauernfrau.
Ich spiele einen Bauer, einen Heissporn, einen Auflötiger, sage ich jetzt einmal.
Ja, ich spiele eben den Köpf aus dem Wien.
Es sind keine professionellen Schauspieler, die hier auf der Freilichtbühne stehen, sondern Laiendarsteller, Leute aus dem Dorf und der näheren Umgebung, die im richtigen Leben ganz unterschiedliche Berufe haben.
Ich bin medizinische Praxisassistentin.
Ich gehe noch in die Schule.
Ich bin Sekretärin.
Ich bin Flight Attendant bei der Swiss.
Ich bin Wirtschaftsinformatiker bei einer namhaften Versicherung.
Mitmachen tun sie aus Freude am Theater oder weil auch ein anderes Mitglied aus der Familie mit dabei ist. Der Stefan Ganz zum Beispiel, der den Teufel spielt, ist der Sohn vom Regisseur. Er betont aber, er habe die Rolle nicht nur dank Vitamin B bekommen.
Ein Heimvorteil, ganz sicher. Aber ich habe dann schon auch das gleiche Casting wie alle anderen müssen durchlaufen. Also, ich mag mich erinnern, irgendwann an einem Sonntag musste ich die ganze Sache mal reden und bin dann schon auf den Stuben am Boden rumgekrochen.
Wo der Teufel den schweren Buchen befiehlt, sie sollen auffahren an ihren Platz bei der Burg, da wandert der Baum tatsächlich, wie von Zauberhand bewegt, den Hang auf. Es ist ein grosses Spektakel, das hier geboten wird, das Buch am Irchel. Eins mit vielen technischen Tricks und Kniffen und mit echten Ross. Nicht echt ist im Gegensatz zu der Ross die tierische Hauptfigur, die schwarze Spinne. Zum Glück, sagt Petra Wielemann. Sie spielt Christine. Das ist die Bäuerin, die sich mit dem Teufel einlässt und sich darum mit dieser Spinne umschlagen muss.
Ich habe eine, die ich aufkleben kann und das geht relativ rein. Die macht mir nichts.
Die Kussfrau-Figur gesperrt! Ich halte sie los!
Die schwarze Spinne, das ist grosses Theater unter freiem Himmel, das auch das Publikum bestens unterhaltet. So viel kann man schon nach dieser Hauptprobe sagen. Ob es aber in dem Stück dann tatsächlich der Teufel ist, der zuletzt schlacht, das will ich hier nicht verraten.
Eindrücke aus der Hauptprobe zum Freilichttheater «Die schwarze Spinne», wo morgen das Buch am Irchel Premiere feiert und noch bis am 22. August gezeigt wird. Der Peter Fritsche war der Hauptprobe. Mehr Infos zu dem Freilichttheater gibt es auf unserer Homepage auf regionaljournal.ch. Das ist das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Es ist bald 20 Minuten vor 6 Uhr, Zeit für die gemeinsame Sommerserie von allen Regionaljournalen. Nach dem Start zu Horb haben wir auf dem Simplon angehalten, sind zu Bern, zu Biel, zu Bratteln oder zu Andelfingen gewesen und machen heute einen Stopp zu Mülheim im Kanton Thurgau. Und wer vielleicht gerade unterwegs ist und der Empfang gestört wird, Den kann unsere Sommerreise auch im Internet nachverfolgen, auf regionaljournal.ch. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserer Sendung und eine Abendsendung, die Sie als Podcast herunterladen können.
Nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Mülheim ist unser Standort heute. Wir sind an der Autobahn A7 im Thurgau zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen. Tiere sind unser Thema, Tiere, die trotz und mit dem Verkehr auf der Autobahn leben. Unser Sendebus steht darum direkt neben dem Wildübergang Aschbiholz zu Mülheim. Das ist eine Brücke, etwa 140 Meter breit. Wenn man drauf steht, dann sieht es also ein bisschen aus wie im Wald. Und wenn man unten durchfährt auf der Autobahn, dann meint man, man sei in einem Tunnel inne. Der Wildübergang Aschbiholz ist einer der grössten Wildübergänge in der Schweiz und im Ganzen gibt es 25 von denen. Wie funktioniert so ein Übergang eigentlich? Fragen wir zum Beispiel in der nächsten Viertelstunde, was kostet er und was bringt er? Fakten wollen wir euch liefern von hier und Viecher präsentieren. Es geht um Biber und Busarten und um wilde Säue. Und natürlich haben wir auch Menschen als Gäste in dieser Sendung. Ich bin Andrea Affolder und mit mir im Thurgau unterwegs sind Sascha Zürcher von der Regionalredaktion Ostschweiz und Andrea Keller von der Regionalredaktion Zentralschweiz. Und bei Andrea Keller geht es jetzt weiter. Sie steht ein paar Meter weit weg von hier, mitten auf dem Wildübergang Aschbiholz.
Mitten auf dem Wildübergang Aschbiholz, da hat man im Rücken den Wald und vor sich einen Drahthag. Und da geht es nur mal etwa 2 Meter weiter führen. Und dann geht es das Loch drab. 10 Meter weiter unten ist die Autobahn mit den 4 Spuren. Und da rasen jetzt zur Zeit gerade Auto hin und her. Es ist relativ lärmig da oben dran. Neben mir steht jetzt gerade der Roman Kistler. Roman Kistler, in so einer Umgebung, nahe bei der Autobahn, fühlen sich die Tiere überhaupt wohl?
Also ich denke, die Tiere können sich tatsächlich relativ gut an den Lärm anpassen. Man sieht regelmässig auch Wildtiere, die neben der Autobahn fressen. Das ist nicht unbedingt ein riesiges Problem vom Lärm her.
Wenn man jetzt hier oben steht, kann man fast denken, man steht so ein bisschen mitten im Wald rein. Wenn man jetzt mal ausblendet, den Lärm hier links von uns, was für Tiere laufen hier oben durch?
Hier sind ganz sicher Rehe, Füchse, Hasen, die über die Wildbrücke gehen. Und wir werden auch damit rechnen müssen, dass es vereinzelt auch Wildschweine hat, die das nutzen.
Roman Kistler, Sie sind der Jagdverwalter hier im Kanton Thurgau. Wenn wir jetzt hier auf die Autobahn schauen, rechts und links davon, da ist alles eingehakt. Die Tiere, die Sie jetzt aufgezählt haben, die kommen ja gar nicht runter auf die Autobahn. Also die Gefahr, dass ein Unfall passiert, die besteht gar nicht. Wieso braucht es denn so eine Brücke oben durch?
Das ist richtig, dass die Tiere in der Regel nicht auf die Autobahn kommen, weil sie gezäunt sind. Und genau darum braucht es eigentlich Wildbrücken. Die sind nicht primär da, damit man Verkehrsunfälle verhindert, sondern die sind primär da, damit man Lebensräume von Wildtieren vernetzen kann.
Was heisst das, vernetzen?
Auch Wildtiere haben das Bedürfnis von der Mobilität. Auch die bewegen sich. Die machen kleinere Wanderungen im Tag, von sie von ihrem Einstand zum Beispiel andere Gebiete aufsuchen, um Nahrung zu aufnehmen. Aber sie machen ganz klar auch grössere Wanderungen, die über mehrere Kilometer gehen können.
Und wieso hat man jetzt gewusst, dass man jetzt hier so einen Wildübergang machen muss und nicht 100 Meter weiter vor oder weiter hinten?
Das hat man bereits bei der Planung eigentlich vorausgesehen und geschaut, wo ursprünglich, bevor die Autobahn kam, Wildtiere regelmässig durchgelaufen sind. Und an so einer Stelle hat man jetzt die Wildbrücke platziert auch.
1992 hat man die hier gebaut und damals hat es schon weit mehr als 3 Millionen Franken gebaut. In der ganzen Schweiz gibt es noch 24 andere Brücken. Alles in allem haben die 300 Millionen Franken gekostet. Und gerade nur mal so viel will man in den nächsten 10 Jahren jetzt noch ausgehen. Roman Kistler, lohnen sich all die Ausgaben?
Die lohnen sich ganz sicher, wenn man es vom ökologischen Aspekt anschaut und aus der Sicht der Wildtiere. Weil Lebensräume werden massiv zerschnitten durch Strasseninfrastrukturen und Wildtiere brauchen einen gewissen Raum. Wenn man auch die Kosten anschaut, im Vergleich zu den Gesamtkosten von so Strassenplanungen, sind die Kosten für Wildbrücken verhältnismässig sehr klein.
Kann man denn jetzt das beziffern, wie viele Tiere da gerettet werden oder sich können treffen dank so einer Brücke?
Nein, das kann man nicht zahlenmässig sagen. Man kann einfach feststellen, dass die Brücken regelmässig von Wildtieren benutzt werden. Und es ist nicht entscheidend, ob es sich um ein, zwei Tiere handelt letztendlich. Die Zahl ist relativ irrelevant, sondern es geht darum, dass man für Populationen Möglichkeiten schaffen, wo sie einzelne Tiere sich können zwischen den Populationen wieder austauschen.
Der Roman Kistler, Chef vom Amt für Jagd und Fischerei vom Kanton Thurgau, ist das mit der Andrea Kauer. Wir kommen noch einmal zurück zu diesen zwei später in dieser Sendung. Es geht also darum, Lebensräume einigermaßen zu erhalten mit diesen Wildübergängen und gleich auch noch ein bisschen Unfälle zu verhindern. Und das gleiche Ziel, aber einen anderen Weg, hat der Josef Franz. Hier im Thurgau ist er besser bekannt als Vogelmann, habe ich mir sagen. Sascha Zürcher von der Regionalredaktion Ostschweiz, dir kennt der Josef Franz. Was macht er genau?
Er macht eine Art Catering. Catering für Vögel, das heisst, er führt den Raubvögel und das schon seit über 30 Jahren. Und zwar entlang von der Autobahn, wo wir eben hier sind, der A7, mit dem Ziel, dass sich die Vögel auf der Nahrungssuche nicht auf überfahrene Tiere auf der Autobahn stürzen und der Autofahrer so eben nicht in die Quere kommen. Er hat 13 solche Futterstellen von Frauenfeld bis auf Kreuzlingen eingerichtet und eine davon hat er mir gezeigt.
In dem, wo wir jetzt anfahren, da jetzt am meisten, da habe ich schon 30, 40 Greifvögel ausgestellt. Das ist jetzt die Futterstelle, jawohl. Die Futterstelle, die ist immer mindestens 1,20 m bis 1,50 m am Boden. Und mit einem Teller oben drauf, mit einer Umrandung, mit einem Dachlättchen, dass die Greifvögel dort heben können. Und dann können so das Fressen zu sich nehmen.
Der Josef Franz ist ehrenamtlich unterwegs, Sascha Zürcher. Er macht das von sich aus in seiner Zeit. Aber ich nehme an, das Futter muss er nicht auch noch aus dem eigenen Sack zahlen. Oder wie sieht das aus?
Er kommt Schlachtabfälle über. Und zwar gratis von seinem Metzger. Er ist pensioniert, Josef Franz. Und in seiner Freizeit nimmt er eben die Sachen in einer Reihe von Tieren von dem Metzger und verteilt die. Er ist ja auch eine regionale Berühmtheit dort. Die Leute, die bewundern ihn für seinen Einsatz und auch die Vögel, die sind besonders froh um den speziellen Lieferservice.
Da kommt schon eigentlich auch fliegen. Der sieht, dass etwas geht. Der kennt den Futterplatz. Und jetzt geht er dort vielleicht eine Zwischenlandung machen auf den Baum. Und wenn wir fort sind, geht er wieder auf den Futterplatz. Das ist jetzt eine. Von hier aus gesehen kann ich nicht sagen, ob es eine Mäusebussard ist oder ein Milan. Aber sehen Sie, da sind schon 4, 5, 6 Stück, die schon kreisen.
Der Vogelmann Josef Franz und seine Greifvögel, dem Nomi-Tag, sind übrigens auch ein paar Bussarden kreisen. Hier über uns, wo es einen Moment mal nicht geregnet hat und die Sonne ein bisschen ist vorgekommen. Aber die Vögel allein, das hat ja nicht gelangt, Sascha Zürcher. Mhm. Ihr seid hier noch anderen Viecher hingehen. Ihr seid auf Biber Pirsch mit dem Thurgauer Biberanwalt Philipp Taxböck von Pro Natura. Wie ist das?
Richtig. Gestern am Abend waren wir unterwegs in Pfien. Das ist etwa 4 Kilometer von hier, vom Aschbiholzen weg. Dort hat es einen kleinen Kanal, der ist direkt unter der Autobahnbrücke. Und dort hat er mir dann auch den Philipp Taxböck zuerst einmal erklärt, was denn überhaupt das Hauptproblem ist von den Biber.
Ich finde an diesem Ort speziell symptomatisch für den Biber in der Schweiz. Er hat zu wenig Platz. Es handelt sich da wirklich um den Kanal und dann vielleicht 10-15 Meter Böschung und dann kommt die Autobahn, man hört sie. Das ist eigentlich die häufigste Todesursache bei uns in der Schweiz für die Biber, das Auto.
Wie viele Biber leben denn da jetzt?
Genau, kann ich es nicht sagen, aber im Raum, fein, umeinander sind es vielleicht 20 Tiere, 30 Tiere im Einzugsgebiet.
Aber eben, also um einen Biber. Also ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr ein Laie, aber an einem Biber, da kommt man ja eigentlich schon, also läuft man selten über den Weg, einfach so, da muss man wirklich auf Pirsch, wie jetzt wir, und schauen, dass man so einen sieht.
Also da habe ich jetzt auch erst einmal einen gesehen, zufällig, und an anderen Orten gehen sie regelmässig schwimmen, gewöhnen sich an die Menschen. Auch die Biber da, die haben sich nicht an Autolärm offensichtlich gewöhnt, das scheint denen egal zu sein. Und dann auf der anderen Seite ist dann direkt der Tourdamm, wo Traktoren fahren, wo Rösser reiten, wo Hunde unterwegs sind. Es wird da Böschung gemäht. Also die scheinen sich da zu gewöhnen. Und dann gibt es andere Orte, wo man das Gefühl hat, sie ziehen sich zurück.
Dass jetzt die Biber nicht gerade hier auf der Autobahn läuft, was hat man denn da für Fachjährige getroffen?
Entlang der Autobahn, wenn es nicht ein Wildübergang ist, sind die geschützt durch Wildzäune. Und da unten sehen wir einen. Der ist ja, vielleicht 5-10 Meter von der Autobahn weg. und der läuft entlang der ganzen Trasse.
Also ist da jetzt mehr das Problem, dass man schaut, dass es kein Unfall gibt? Oder könnte es unter Umständen auch sein, dass da gesehen, ich jetzt auch so ein bisschen wie hängt, dass da etwas abrutschen könnte, weil jetzt eben da irgendwie rumgrabt oder rumnagelt?
Hier in der Region habe ich noch nicht davon gehört, dass das ein Problem sein könnte. Ich stelle mir aber vor, dass es irgendwo dann schon mal sein kann, wenn jetzt die Biberreviere über Jahrzehnte bestehen, dass das Ufer ein bisschen anders wegerodiert, als man sich es vielleicht vorstellt. Aber das bleibt zu beobachten.
Der Philipp Haxböck war das von Pro Natura gestern zu oben mit dem Sascha Zücher auf Biberpirsch. Und sie haben übrigens noch lange gewartet und geschaut, aber es ist tatsächlich einfach kein Biber mehr vorgekommen. Dafür hat der Sascha Zücher jetzt einen Gast bei sich, der eine tierische Begegnung hatte, in einer Nähe, wo er eben lieber gar nicht davon geredet hat oder daran gedacht hat.
Bei mir ist der Roland Natter und er hat hier auf der A7, noch nicht lang ist es und noch nicht weit weg von hier, eine Wildsau getroffen. Und das kann man sagen wortwörtlich.
Ja, das ist so. Zum Nachteil von der Wildsau, ja, natürlich auch zum Nachteil von mir. Ich hatte eine Kollision auf der Autobahn bei der Ausfahrt Frauenfeld.
Wie ist denn da genau passiert? Einfach voll reingefahren?
Ja, ich bin am Morgen früh noch ein bisschen verschlafen auf dieser Autobahn gefahren und dann ist ein Horde vom Mittelstreifen gekommen und ich habe dann ein Nachzügerli, obwohl ich ausgewichen bin, dann voll verrutscht.
Das heisst, überfahren und weggespickt?
Ich habe es wirklich voll getroffen, überfahren und sie ist dann im Mittelstreifen zurückgeflogen.
Was ist denn mit dieser Sau passiert?
Ja, es ist, ich weiss nicht, was man mit ihr gemacht hat. Auf jeden Fall ist dann die Polizei gekommen mit dem Wildhüter, haben alles abgesperrt und haben sie nachher weggenommen.
Sie hat mir vorne gesagt, am liebsten hätten Sie die Sau mit heimgenommen.
Ja, es ist schon so. Also, von dem her gesehen, es war gut, es war morgen und nicht abends. Sonst wäre das so ein Gefühl aufgekommen, das der Oberli gesammelt hat, wenn er so Wildsauen gesehen hat.
Noch einmal zurückzugehen auf den Wildübergang zu der Andrea Kauer und dem Roman Kistler.
Roman Kistler, wir haben es jetzt gerade gehört, Herr Natter hätte die Wildsau gerne mit heimgenommen. Das ist nicht gegangen. Was passiert mit toten Tieren, die im Verkehr sterben?
Also grundsätzlich gehören die der betreffenden Jagdgesellschaft, aber Fallwild, gerade bei Verkehrsunfällen, die werden in der Regel wirklich entsorgt, weil die kann man nicht mehr weiterverwerten. Die sind so stark verschlagen im normalen Fall, dass man die nicht mehr essen kann.
Der Fahrer von vorher hat gesagt, die Polizei ist gekommen. Er selber hat die Polizei gerufen. Ist das richtig bei einem Unfall? Muss die Polizei anrufen?
Das ist der absolut richtige Weg. Man soll die Einsatzzentrale der Polizei verständigen. Die tut automatisch den zuständigen Jagdaufseher aufbieten. Und die können vor Ort schauen.
Man muss eine Unfallstelle sichern, weil jede Unfallstelle anders auch. Was macht man denn mit dem Tier?
Wir empfehlen immer, an den Tieren nichts zu machen, vor allem, weil es gibt viele Tiere, die sind einfach verletzt und leben noch. Die sind dann sehr wehrhaft, das ist ein Fuchs oder ein Wildschwein. Die können unter Umständen einem Menschen noch böse Verletzungen zufügen. Darum soll man die nicht berühren.
Wie ist das eigentlich, wenn jetzt das Tier nicht dort liegt, sondern weggumpelt und man hat es einfach gestreift, muss man den anrufen?
Auch dann ist es ganz wichtig, dass man die Polizei verständigt. Weil damit wird es die Möglichkeit geben, dass der Jagdaufseher mit dem Hund dem Tier angehen kann. Weil in den meisten Fällen sind die Tiere aber gleich relativ stark verletzt. Die würden jämmerlich eingehen, teilweise über Stunden, teilweise über Tage hinweg. Und unser Interesse ist, die Tiere möglichst schnell töten zu können durch einen Jagdaufseher.
Wenn ich einen Unfall mache, mache ich mich da strafbar?
Nein, überhaupt nicht. Das kann grundsätzlich jedem passieren. Strafbar macht man sich eigentlich erst, wenn man einen Wildunfall nicht meldet.
Der Roman Kistler, Chef vom Thurgauer Amt für Jagd und Fischerei, und Andrea Kauer, direkt vom Wildübergang Aschbiholz zu Mülheim, sind das gewesen. Das ist die Sommerreise von der Regionaljournal von Schweizer Radio DRS und heute ist es bei uns um Tier gegangen, um Tier und ihr Leben mit und trotz dem Verkehr. An dieser Sendung mitgeschafft hat Andrea Kauer von der Regionalredaktion Zentralschweiz und der Sascha Zürcher von der Regionalredaktion Ostschweiz. In der Sendetechnik zum Rechten geschaut hat der Andreas Gerber. Wir packen jetzt zusammen und fahren weiter eine rechte Strecke hin bis an Walensee. Von Murg senden wir morgen. Walensee, Qualensee hat es ja früher geheissen. Wir schauen morgen, wie es jetzt aussieht. Seit die Autobahn offen ist, ist der Stau ja weg dort. Aber was ist dafür geblieben in dieser Region? Oder neu dazugekommen vielleicht? Nächste Ausfahrt Regionaljournal, morgen vom Murg am Walensee.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal, das ist die gemeinsame Sommerserie von allen Regionaljournalen. Die Stationen dieser Reise kann man im Internet mitverfolgen auf regionaljournal.ch. Wie das Wetter morgen wird und ob es am 1. August trocken bleibt, das weiss Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend gibt es noch ein paar Regengüsse oder lokal auch Gewitter. In der Nacht ist es dann meistens trocken. Die Temperaturen sinken zur Nacht auf 10 Grad. Am Freitag ist es zuerst einmal sonnig, dann tut es aber am Vormittag schon wieder zu und es kommt noch mal ein bisschen regnen. Am Nachmittag ist es dann aber vorbei mit Regen. Die Sonne kommt vor und zwar je länger, umso mehr. Temperaturen auf dem Hörnli morgen bei 13 Grad, zu Pfäffiken und zu Oster bei 20 Grad, zu Schaffhausen bei 21 Grad. Und am Wochenende ist es sonnig und auch wieder sommerlich warm bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Am Samstag bleibt es trocken, am Sonntag, am 1. August, kommt es dann gegen Abend stellenweise gewittern. Und zwar, je später dass es wird, umso häufiger.
Und zum Schluss von dieser Sendung hier noch mal ein paar wichtige Themen vom Tag in einer Übersicht. Der Zürcher Verkehrsverbund braucht im nächsten Jahr mehr Geld. Der Regierungsrat beantragt darum dem Zürcher Kantonsrat einen Rahmenkredit, der um 19 Millionen Franken höher ist als der von diesem Jahr. Das Geld sei nötig, wenn man die dritte Etappe von Glattalbahn in Betrieb nimmt, teilt der ZVV mit. Trotz der Geldsorgen wird der ZVV aber an seinen Ausbauplänen festhalten, weil er in den nächsten Jahren mit immer mehr Passagieren rechnet. Zürcherinnen und Zürcher können definitiv über die Volksinitiative «Nein zum Sterbetourismus» abstimmen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde dagegen abgelehnt. Es hat das Argument nicht gelten lassen, dass die Initiative möglicherweise gegen Bundesrecht verstößt. Das Stimmvolk könne nämlich auch über etwas abstimmen, das vielleicht gar nicht zulässig ist, haben die Richter zu Lausanne gefunden. Die Initiative verlangt, dass nur dann jemand Sterbehilfe in Anspruch nehmen darf, wenn er mindestens ein Jahr im Kanton Zürich gewohnt hat. Die Stadt Zürich reagiert auf die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Die Pensionskasse der Stadt hat ihre Aktien von BP und Transocean verkauft. Es sei zwar nicht üblich, dass die Kasse einzelne Titel abstoßt, hat die Kasse auf Anfrage gesagt. In diesem Fall habe man die Auswirkungen der Umweltkatastrophe aber nicht können abschätzen und auch aus moralischen Gründen auf das Aktienpaket verzichten. Das war das Regionaljournal an diesem Donnerstagabend. Verantwortlich Margret Meyer. Am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.